Das innere Team funktioniert in ganz vielen Aspekten genauso. Wenn wir bestimmte Menschen in unserem Arbeitsteam ausgrenzen oder ignorieren oder klein halten oder blöd finden, dann passiert mit denen was und dann passiert was mit der Gruppe. Also prinzipiell ist der große Nutzen des inneren Teams, diese Rehabilitation aller, auch der ungeliebten inneren Stimmen, als wertvolle Teilnehmer der Gruppe, denn du kannst dich von deinen inneren Stimmen nicht trennen. Feuern ist nicht im inneren Team. Du kannst zwar Neueinstellungen vornehmen, aber wer da ist, bleibt ein Leben lang. Das heißt, wir müssen eine Art und Weise finden, uns da zu arrangieren. Und das ist dann tatsächlich gute Selbstführung. Und wenn die gelingt, dann gelingt auch ein erfolgreiches Leben, aber dann gelingt eben auch die Führung von anderen Menschen. Wenn ich nicht empathisch mit mir selbst bin, kann ich das auch nicht mit anderen sein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns zu Gast Anna Fuchs. Hallo Anna, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Anna, du bist vom Hintergrund Psychologin und Kommunikationsexpertin und arbeitest als Beraterin, Coach, Trainerin zu Themen rund um Inclusive Leadership, Kommunikationspsychologie und kulturübergreifende Kommunikation. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Ich habe heute Morgen so ein Posting verfasst mit den 10 Punkten, die Menschen über mich wissen sollten. Soll ich dir mal die ersten 3 nennen einfach?
Das macht mich neugierig. Schieß los.
Der erste war, in meiner Familie sprechen wir 3 Sprachen. Eine davon sprechen nur die Kinder. Das ist nämlich Katalanisch, deren Schulsprache. Mein Mann spricht argentinisches Spanisch und ich spreche Deutsch mit den Kindern. Der zweite ist, letzte Woche habe ich Schulz von Thun zum Kaffeetrinken getroffen. Und Punkt 3 ist, einmal in der Woche singe ich Pop- und Rocksongs mit viel Freude und sehr wenig Expertise, weil ich nicht genug übe.
Ausgezeichnet, viel Freude und wenig Expertise. Ich weiß von dir, dass du dich selber als Verständigungsoptimistin bezeichnet. Und im Moment, Anna, haben wir an vielen Stellen auf dieser schönen Erde große Spannungen und Herausforderungen, die auch militärisch ausgetragen werden. Ich denke da an den Ukraine-Konflikt, dann auch an die Situation in Israel, wo das Militär nach den Angriffen der Hamas während Wochen zurückgeschlagen hat, bisher über 30.000 Menschen tot, darunter ein sehr großer Teil von Kindern. Gibt es derzeit irgendeinen Grund für Optimismus oder ist die Kommunikation zwischen Staaten, zwischen Organisationen, zwischen Menschen und ein friedliches, konstruktives, menschliches Miteinander nicht grundsätzlich zum Scheitern verurteilt?
Also prinzipiell verstehe ich mich als Psychologin, als Expertin für innermenschliche und zwischenmenschliche Kommunikation. Das heißt, diese großen weltpolitischen Fragen, da bist du tatsächlich deutlich erfahrener und belesener als ich, muss ich sagen. Was das Zwischenmenschliche angeht, gibt es Grund zum Optimismus, ganz definitiv. Also wir sind dafür gemacht. Wir sind Verständigungsoptimisten und wir sind Verständigungsexperten, wollte ich sagen. Ich bin die Optimistin, wir sind Verständigungsexperten und wir sind dafür angelegt, dass wir uns gegenseitig verstehen. Das hat der Bregman ganz gut in dem Buch im Grunde gut dargelegt, fand ich. Auf weltpolitischer Ebene bin ich auch besorgt, also weltpolitisch als auch kleiner, die Strömung, die es sowohl in Spanien als auch in Deutschland als auch in der Schweiz gibt. Ich frage mich aber manchmal ein bisschen, was ist denn die Alternative? Also es gibt natürlich zum einen Grund zur Sorge und der sollte uns auf die Straße treiben und uns politisch aktivieren lassen und wir müssen wirklich was tun. Aber wenn wir nur uns überlegen, wie das Schlechte in der Welt immer schlechter wird, dann führt das zu einer Starre. Ne? Es gibt diesen Begriff gemeine Weltsyndrom. Wir können nachweisen, dass Menschen, die mehr Nachrichten gucken, davon ausgehen, dass der Mensch an sich böse ist und das ist der Mensch an sich nicht. Das heißt, ich glaube, es braucht auch einen Optimismus, keinen blauäugigen Optimismus, aber es braucht so eine Zukunftsvision, wo wir uns hinbewegen können, weil, klar, beides führt in Starre. Wenn ich denke, die Welt ist schlecht, brauche ich nichts mehr tun, wir sind eh verloren. Wenn ich denke, die Welt ist gut, tue ich auch nichts. Es braucht beides, aber eins davon ist immer zu viel des Guten. Wir sind da nicht mehr beweglich. Und was wir wirklich brauchen, sind gerade Umschwünge auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen.
Du sprichst Umschwünge, du sprichst Veränderungen an, auch Engagement. Und wir zwei, wir kennen uns von LinkedIn. Und immer wenn du in Luzern arbeitsmäßig beim Institut für Kommunikation vorbeischaust, organisieren wir irgendeine Möglichkeit, dass wir zusammen am Vierwaldstättersee entlang spazieren können und ein paar Gedanken austauschen. Diese Woche bin ich in Barcelona auf Besuch, hier im Studio bei Florian Schartner. Und wir haben vereinbart, dass wir unser Gespräch hier realisieren. Ich möchte von dir hören, was dich bewogen hat, auf Kommunikationspsychologie dich zu spezialisieren und Problem- und Konfliktberatung und interkulturelle Kommunikation in dein Repertoire aufzunehmen.
Also rückwirkend gesehen fühlen Karrieren sich ja immer so ganz gerade an. Vieles ist irgendwie auch passiert. Privat ist es so, dass ich einfach vor 20 Jahren in Spanien auch auf eine bestimmte Art und Weise hängen geblieben bin. Für mich und meinen Partner, der ja aus Argentinien stammt, war das ein guter Kompromiss. Dann war klar, ich kann als Psychologin wahrscheinlich nicht hier als Therapeutin arbeiten und ich wollte gern mit Menschen arbeiten. Das heißt, Kommunikationspsychologie hat sich dann angeboten, weil ich hatte Professor Schulz von Thuns Theorien schon in der Schule und der war dann an der Hamburger Uni und ich habe ihn mir mal angeguckt. Und da ist dann eins so zum anderen gekommen, das war die Kommunikationspsychologie. Dann habe ich das irgendwann verbunden mit meinem Daily Business. Ich lebte zwischen Hamburg und Spanien, beziehungsweise in Hamburg und Spanien, ja nicht dazwischen, mit einem Bein in jedem Land, im sehr internationalen Umfeld und wollte einfach verstehen, was da los war. Das war das Interkulturelle. Und das habe ich weiterentwickelt dann zu diesen neueren Ansätzen von Kultur, die weit über Nationalkultur hinausgehen. Und wenn es dann schon um diese ganzen Themenbereiche des zwischenmenschlichen Miteinander geht, dann kommt Konflikt unweigerlich auch dazu. Das heißt, das war der nächste logische Schritt und dementsprechend dann auch noch eine Mediationsausbildung. Ich praktiziere nicht, aber ich kenne mich mit allem, was das zwischenmenschliche Miteinander angeht, ganz gut aus.
Du bist breit aufgestellt, erfahren. Ich habe vorhin das Institut für Kommunikation in Luzern erwähnt. Was sind dort deine Aufgaben? Was machst du dort?
Ich bin am IKF und wir bieten da ein CAS an, also ein Certificate of Applied Science, was eine Kooperation vom Schulz-von-Thun-Institut und dem IKF, also dem Institut für Kommunikation und Führung in Luzern ist. Und dementsprechend können die Studierenden auch ein Double Degree erwerben in angewandter Kommunikationspsychologie nach Professor Schulz von Thun. Also 16 Tage Schulz von Thun. Viele SchweizerInnen denken, Schulz von Thun wäre das Vier-Ohren-Modell und das Vier-Schnäbel-Modell. Tatsächlich ist es viel mehr und kaum eine Fortbildung für Führungskräfte in Deutschland kommt ohne viele der Modelle von Schulz von Thun aus tatsächlich.
Wir zwei haben verschiedentlich über dieses Konzept das innere Team von Professor Dr. Schulz von Thun ausgetauscht. Und ich erinnere mich auch an frühere Gespräche, dass du gesagt hast, dass dir dieses Modell besonders am Herzen liegt und dass du im Auftrag des Schulz von Thun Instituts auch selbstständig Weiterbildungen zu diesem Modell in ganz Europa anbietest, um beispielsweise Menschen mit Führungsaufgaben vorzubereiten, zu unterstützen, ihre Kommunikation erfolgreich zu gestalten. Erzähl uns, was ist das für ein Modell, dieses innere Modell? Warum begeistert dich das Modell? Und wie kann das tatsächlich die Kommunikation unterstützen oder verbessern helfen?
Das innere Team ist wie viele Modelle aus der Psychologie, geht davon aus, dass Menschen verschiedene Anteile in sich tragen. Und was wir tun, ist, dass wir diese inneren Anteile personifizieren. Das heißt, wir bekommen ein Gesicht, wir zeichnen also ein bisschen, Strichfiguren reichen, bekommen ein Gesicht, einen Gesichtsausdruck, einen Namen und eine Botschaft. Und das macht das Ganze sehr gut greifbar. Schulz von Thun hat damals das, was es in der Psychologie schon so gab, übersetzt in die Führungskräfteentwicklung. Da kommt es her ursprünglich. Es ging darum, dass am Anfang Führungskräfte besser nach außen kommunizieren können, weil sie nach innen erstmal wissen, was sie wollen. Ne? Willst du ein guter Kommunikator innen sein, dann schau erst in dich selbst hinein. Wenn ich nicht weiß, was ich möchte, kann ich gar nicht klar kommunizieren. Das war der erste Schritt. Das hat sich weiterentwickelt und wir benutzen inzwischen das innere Team sehr viel für alle möglichen Arten von Klärungsprozessen und auch zur Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe das dann nochmal weiterverwendet und habe eben nochmal diese kulturspezifische Anwendungsperspektive zusammengebastelt, indem ich eben Kulturdimensionen im inneren Team darstelle, also Prototypen entwickelt habe. Das ist nochmal eine andere Anwendungsperspektive. Prinzipiell, wenn es um die Arbeit mit einzelnen Personen geht, dann zeichnen wir wirklich mal auf, wie sieht's denn in dir aus, wenn du zum Beispiel einen Vortrag hältst und vor ganz vielen Leuten stehst. Da gibt's ja meistens ein Anliegen, kommt also jemand und sagt, das funktioniert nicht so gut, wie ich mir das wünsche. Aha, wie sieht's denn erstmal aus? Kann ich mir erstmal angucken. Meistens gibt's innere Antreiber, die machen ordentlich die Hölle heiß, innere PerfektionistInnen, bestimmte Stimmen. Und im zweiten Schritt kann ich gucken, aha, wie sollte es denn in der Situation in dir aussehen? Inneres Teambuilding vornehmen und dann besser aufgestellt in solche Situationen gehen. Zum Beispiel, indem ich Neueinstellungen vornehme. Also zum Beispiel einen inneren Bodyguard anstelle, der im Zweifelsfall auf blöde Zwischenrufe auch hart reagieren kann und Menschen die Schranken weisen kann.
Ich verstehe dich so, dass dieses Modell im Prinzip die Selbstreflexion unterstützt. Und du hast gerade ein, zwei Beispiele auch genannt. Hast du noch weitere Ideen, wie das konkret aussieht, wenn jemand dieses Modell verstanden hat, wenn jemand dieses Modell anwenden möchte?
Also prinzipiell sind zwei Sachen dazu zu sagen zur Anwendung. Zum einen ist es ein Modell, was, weil es so bildlich ist, es arbeitet auch absichtlich mit Bildern, da werden andere Teile des Gehirns angesprochen. Das ist ein sehr intuitives Modell, mit dem Menschen selbst Klärung sehr schnell alleine auf dem Papier so für sich machen können. Das funktioniert natürlich besser, wenn jemand mit drauf guckt, wenn der oder die auch noch was von Coaching versteht, im weitesten Sinne noch besser. Das Zweite ist, da ist schon auch ein bisschen Vorsicht geboten, denn wir benutzen das Modell eben auch in Therapie. Immer mehr Menschen, es ist so aus der Psychologie, aus der Therapie zur Führungskraft und jetzt ist es aber auch wieder dahin zurückgerutscht. Also ich habe viele Kolleginnen, die auch wirklich Traumata, innere Kinder, diese Themen mit dem inneren Team anschauen und auch da ist es hochpotent. So viel zur Anwendung erstmal.
Konkrete Techniken oder hast du bestimmte Übungen auf Lager, wo du sagst, das ist jetzt geeignet, um das innere Team in einem beruflichen Kontext einzusetzen?
Ja, das ist ganz einfach. Schritt 1, Anliegen festlegen. Wenn ich nicht weiß, wozu ich das innere Team erhebe, und das wird auch die Schwierigkeit werden, die Stimmen immer wieder auf dieses Anliegen zu beziehen. Also zum Beispiel die Fragestellung, möchte ich meinen Job wechseln? Wer meldet sich da eigentlich in mir? Schritt 2, ich frage mich selbst oder jemand anders fragt von außen, wenn du daran denkst, deinen Job zu wechseln, wer meldet sich denn da eigentlich? Meine innere Finanzministerin sagt, Vorsicht, Vorsicht, Altersversorgung, wir müssen mindestens so viel Geld verdienen wie jetzt. Meine innere Abenteurerin sagt, yay, auf zu neuen Ufern. Meine innere Burnout-Gefährdete sagt, mir gefällt's hier nicht mehr und so weiter und so fort. Also ich finde tatsächlich Namen, die für mich passen zu diesen inneren Anteilen. Ich bringe sie auf Papier, im Idealfall mit diesem Satz. Und der Satz ist die Antwort der Stimme auf das Anliegen. Das gehört aus Papier drauf. Punkt 2, alle Stimmen bitte in den großen inneren Bauch malen. Also ich beginne damit, einen großen Kopf zu malen. Darunter kommt ein großer Bauch, also ein halbes Oval. Und da werden die inneren Stimmen reingezeichnet, weil wir wollen ja zeigen, dass jede Stimme eben ein Teil von mir ist und nur ein Teil von mir. Das macht es dann übrigens auch deutlich einfacher, Anteile anzuerkennen und anzunehmen, die mir vielleicht nicht ganz so gut gefallen, unter dieser Vorannahme, dass ich eben auch so bin und dass es prinzipiell auch gut ist, dass ich so bin und dass ich auch so sein darf.
Anna, du hast kürzlich auch ein Fachbuch aufgelegt. Es trägt den Titel Transkulturelle Herausforderungen meistern, Missverständnisse klären und Kompetenzen stärken. Es ist 2022 im Rowohlt Verlag erschienen und ich empfehle dieses Buch immer wieder gerne in meinen Trainings zu transkultureller Kompetenz und ich habe auch auf LinkedIn in der von mir moderierten Fachgruppe Transkulturelle Kompetenz darüber geschrieben und das Buch mit Gruppenmitgliedern diskutiert. Du bist Expertin, du bist Multiplikatorin für das Modell des inneren Teams. In deinem Fachbuch geht es um interkulturelle Kommunikation und du schreibst auch wiederholt immer wieder über dieses Modell inneres Team. Gibt es hier eine Verbindung oder anders gefragt, wenn sich Lehrpersonen oder Führungskräfte mit dem Modell des inneren Teams auseinandersetzen, wie kann sich das später auf ihre interkulturelle Kommunikation und Führung auswirken?
Prinzipiell bedeutet ja, jede Art und Weise von beruflicher Weiterentwicklung, die geht für mich mit Persönlichkeitsentwicklung einher. Also wenn ich mehr Standing habe oder Schulz von Thun spricht auch von der Souveränität der zweiten Ordnung, wenn ich zu meinen Fehlern stehen kann, wenn ich eine gewisse Weisheit erreicht habe, das alles bedeutet für mich auch, mich selber besser kennenzulernen. Und dabei ist das innere Team ein unheimlich wirklich gutes Hilfsmittel. Und dann hilft es eben über dieses Ist-Zustand und über diesen Soll-Zustand bringt es tatsächlich auch diesen Schritt unterstützt es diesen Schritt der Persönlichkeitsentwicklung. Das hilft für alle Berufsgruppen. Das Zweite ist, dass ich natürlich mir auch überlegen kann, was ist denn so eine idealtypische Berufsgruppe für Lehrer, Führungskräfte? Das ist dann nicht so, dass jeder das haben muss oder jede. Aber natürlich brauchen Menschen, die viel vor Leuten stehen, die brauchen irgend so eine innere Stimme, die sowas ist wie eine Kollegin sprach mal von einer inneren Rampensau. das muss ja nicht, die meinte das sehr nett, ne? Aber ich muss natürlich schon so eine innere Selbstdarstellerin haben, die sich vor eine Gruppe stellen kann und die irgendwie auch bewegen kann. Das bedeutet nicht unbedingt, dass ich extrovertiert bin. Schulz von Thun selbst ist zum Beispiel eher introvertiert, aber unheimlich gut da drin, vor Gruppen so bestimmte Anteile zu aktivieren, und der schmeißt den Saal, egal welchen, egal wie viele Leute. Und das kann ich natürlich für Führungskräfte, für Führungsaufgaben überlegen oder für Lehrkräfte oder für Global Peacemakers. Mit denen habe ich mir letztens mal überlegt, wen brauchen wir eigentlich als Community, die wir uns für den Weltfrieden, klein gedacht, einsetzen wollen. Wen brauchen wir eigentlich dann auch an der Kontaktlinie, also nach außen, und wen brauchen wir in uns?
Anna, wenn du jetzt einen Moment hier nach draußen schaust, als wir unser Gespräch heute begonnen haben, haben wir intensives Autohupen gehört. Hier in Barcelona gibt es eine Bauerndemo mit Traktoren, die durch die Straßen ziehen. Im Moment sind sie ein bisschen stiller. Wenn du jetzt nach draußen schaust, wenn du in die heutige Kommunikationslandschaft blickst, hast du eine Idee, wie dort dieses Modell inneres Team den Menschen helfen könnte, ihre Kommunikation, sagen wir mal, einen Tick konstruktiver oder effektiver zu gestalten?
Ja, hier wäre der zweite Schritt, der danach der ersten Erhebung kommt, tatsächlich mal zu gucken, welche inneren Anteile in mir mag ich eigentlich nicht und lasse ich nicht zu Wort kommen. Also für uns alle gilt, es gibt Stimmen, die ich habe, die hier gerade nicht so, die sind hier gerade nicht so gefordert. Also ich habe natürlich auch ängstliche und unsichere Anteile, die sind jetzt hier gar nicht gefordert, wenn ich hier gerade als Expertin interviewt werde. Die gibt's aber, und das ist auch gut so. Die meisten Menschen haben aber auch Stimmen, von denen sie sagen, so bin ich, aber so will ich eigentlich nicht sein, oder so bin ich und so darf ich eigentlich nicht sein. Das ist das, was wir von der Umwelt erlernt haben. Die stellen wir wie hinter so eine innere Schandmauer oder sperren die wirklich in so ein inneres Gefängnis. Das ist schwierig, weil wenn wir innere Anteile in uns nicht anerkennen können, Anteilen von uns selbst nicht wertschätzend begegnen können, können wir das auch nicht im Gegenüber tun. Na, und dafür ist wirklich ein erster Schritt, sich klar zu machen, dass wir natürlich alle Schwächen haben und diese inneren Teammitglieder, die hinter der inneren Schandmauer stehen, zu reintegrieren ins Team. Und da gilt die Teammetapher, das können alle Menschen kennen, Arbeitsteams oder Sportteams oder was auch immer, wir bewegen uns in Teams. Das innere Team funktioniert in ganz vielen Aspekten genauso. Wenn wir bestimmte Menschen in unserem Arbeitsteam ausgrenzen oder ignorieren oder klein halten oder blöd finden, dann passiert mit denen was und dann passiert was mit der Gruppe. Also prinzipiell ist der große Nutzen des inneren Teams diese Rehabilitation aller, auch der ungeliebten inneren Stimmen, als wertvolle Teilnehmer der Gruppe. Denn du kannst dich von deinen inneren Stimmen nicht trennen. Feuern ist nicht im inneren Team. Du kannst zwar Neueinstellungen vornehmen, aber wer da ist, bleibt ein Leben lang. Das heißt, wir müssen eine Art und Weise finden, uns da zu arrangieren. Und das ist dann tatsächlich gute Selbstführung. Und wenn die gelingt, dann gelingt auch ein erfolgreiches Leben, aber dann gelingt eben auch die Führung von anderen Menschen. Wenn ich nicht empathisch mit mir selbst bin, kann ich das auch nicht mit anderen sein.
Interessant. Und dieser Blick, den du jetzt nach draußen wirst, und die Verbindungen von Individuum spiegeln sich wiederum auch gesellschaftlich. Wie gelingt es uns, möglichst viele, möglichst alle Menschen, so wie sie sind, integrativ in den gesellschaftlichen Diskurs aufzunehmen und mit ihnen zu diskutieren, auszuhandeln? Wie arbeiten wir zusammen? Wie geht es weiter? Wie verhalten wir, wie kommunizieren wir miteinander? Anna, ich habe einen Blick auf deine Webseite geworfen und dort aber auch gelesen, dass du bei der EIE Business School in Barcelona und beim Institut für Kommunikation in Führung Luzern unterwegs bist und als Ansprechpartnerin beim Schulz-von-Thun-Institut für Kommunikation für das spanischsprachige Ausland genannt wirst. Ich habe auch gesehen, du hast ja Zusatzausbildungen in Problem- und Konfliktberatung und in themenzentrierter Interaktion. Mich würde interessieren, von dir zu hören, die Zusammenarbeit mit dem Schulz-von-Thun-Institut. Wie gestaltet sich die? Was verbindet dich mit dem Institut? Und wie sehen diese Aufträge in Spanien oder hier in Katalonien aus?
Das ist sehr unterschiedlich. Also ich bin ja Freiberuflerin, das heißt, ich arbeite für verschiedene Kunden. Und tatsächlich ist das Schulz-von-Thun-Institut eines meiner Lieblingskunden, für die ich auch sehr viel mache. Und das andere Lieblingsinstitut war tatsächlich das IKF in Luzern. Das heißt, es war sehr gelungen, dass sich das irgendwie so entwickelt hat. Halb Zug sehen, halb Sanker hin. Also insgesamt hat sich das so entwickelt, dass ich da wirklich meine Lieblingskunden zusammengekriegt habe. Und seit 10 Jahren gibt es schon diesen CAS, der mich auch immer wieder nach Luzern führt. Ansonsten mache ich ganz unterschiedliche Aufträge. Ich bin Lehrtrainerin am Schulz-von-Thun-Institut. Ich bin auf deren Coaching-Plattform dabei. Ich gebe regelmäßig Keynotes, die über Schulz-von-Thun-Institut angefragt werden. Und solche Anfragen erreichen mich manchmal aber auch auf anderen Wegen, und auch das mache ich dann. Genau, es ist so eine gewisse Satellitenposition hier auch in Spanien und gleichzeitig bin ich regelmäßig am Institut und auch ich treffe auch nach wie vor Schulz von Thun regelmäßig.
Du hast eine vielfältige internationale Arbeit und gibt es irgendeinen Schlüsselmoment, bei dem du manchmal oder wiederholt realisierst, dass du eine wertvolle, vielleicht sogar beglückende Arbeit leistest, indem du dieses Modell, mit dem wir heute eingestiegen sind, das innere Modell, weiter unter die Leute bringst und damit vielleicht sogar einen Beitrag zu einem friedlichen Miteinander in der Gesellschaft, auf der Welt leistest?
Immer wieder. Das innere Team, es ist schwer zu erklären, was entwickelt einen gewissen Sog, das Innerleben auf dem Papier zu sehen oder damit zu arbeiten, Stuhlarbeit. Also wir arbeiten ja dann mit inneren Stimmen, so innere Prozesse. Manchmal dauern die eine Viertelstunde, oft dauern sie eine Stunde, manchmal ein Coaching-Prozess. Aber es gibt immer wieder so Gänsehautmomente, wo was Klick macht bei den anderen. Und im Kontakt schwinge ich ja mit. Ich habe ja das große Privileg, dass ich da mitschwingen darf. Da passiert was beim anderen und ich bin so nah dran, ich erlebe das mit. Und es ist so ein Privileg und Glücksmoment, wenn bei jemand anders irgendwas an den Platz fällt und ich dann einen kleinen Teil zu beigetragen habe, aber vor allen Dingen das miterleben darf. Und das ist der Grund, warum es mein Lieblingsmodell ist, weil ich da Entwicklung so hautnah miterleben darf.
Verstehe ich dich recht? Stuhlprozesse, das sind so Phasen in der Beratung oder im Training, wo ihr einen zusätzlichen oder mehrere Stühle hinstellt und dann eben fiktiv einladet, gedanklich sich vorzustellen, dass da noch weitere Akteure Platz nehmen.
Ja, du kannst Stuhlarbeit bedeutet für uns, dass du wirklich in diese inneren Anteile mal reingehst. Du bleibst dann da auf deinem Oberhauptstuhl sitzen, auf dem du jetzt sitzt und wir würden vielleicht mal deinen inneren Antreiber, nennen wir ihn doch mal Perfektionisten, und deinen inneren Ressourcenwächter auf zwei weitere Stühle stellen. Und dann würde ich wirklich immer wieder sagen, jetzt geh mal in deinen inneren Perfektionisten. Wer bist du? Woher kommst du? Was sagst du? Sagen wir mal, er sagt, du musst immer perfekte Leistung bringen. Ne? Hast du wahrscheinlich als Kind dann gelernt. Solche Botschaften kommen gerne von den Eltern oder aus dem ersten Umfeld. Okay, wechsel, dann gehst du auf den zweiten Stuhl, Ressourcenwächter. In deinem Fall wahrscheinlich ein Ressourcenwächter. Ich kann nicht mehr. Der Ivo muss endlich mal einen Gang runterfahren. Jetzt ist er schon wieder in Barcelona unterwegs, hat heute schon zwei Meetings gehabt, schreibt noch zu, ich kann nicht mehr. Also ist mir total egal, was du denkst, ich ziehe bald die Reißleine. Und dann kann ich dir wirklich so hin und her, das ist dann tatsächlich die Mediation, die da auch stattfindet. Ich lasse dich hin und her springen zwischen deinen Anteilen und da wirklich einen Konflikt klären, mit dem dann beide leben können. Ist ja ein Kompromiss, kennen wir aus dem echten Leben. Und das letzte Wort hat dann das Oberhaupt. Und es klingt abgespaced. Wer noch nicht sich so in der Szene bewegt, es ist unheimlich powerful und da passiert oft richtig viel. Und es macht unheimlich Spaß.
Anna, wie hast du es mit dem Thema Reduktion? Gerade in der interkulturellen Kommunikation geht es ja auch darum, so zu kommunizieren, dass wir mit Menschen, die andere kulturelle Prägungen mitbringen, in einen guten Austausch, einen produktiven Dialog einsteigen können. Manchmal kann dies bedeuten, dass wir eine Botschaft anders formulieren, dass wir uns überlegen, wie wir anschlussfähig kommunizieren. Nutzt du Instrumente der didaktischen Reduktion, um beispielsweise der Stofffülle zu begegnen oder um Komplexität zu bearbeiten? Spielt didaktische Reduktion in deinen Trainings, in deiner Arbeit eine Rolle?
Ja, unbedingt. Zum einen bin ich tatsächlich einfach so interessiert und kann zu den ganzen Sachen immer so viel sagen, dass ich mich wirklich da auch selbst bremsen muss. Das Zweite ist, ich arbeite ja sehr viel auf Englisch und zwar meistens mit Menschen, für die das Zweit- oder Dritt- oder Viertsprache ist. Das heißt, da braucht es auch eine Reduktion und ich kann mich schon im Deutschen gewählter ausdrücken als im Englischen. Es gibt auch dann eine gewisse automatische Reduktion. Und für mich bedeutet das wirklich sehr, sehr viel mit Abbildungen zu arbeiten. Also ich habe immer lange, lange, lange Decks, PowerPoint-Decks, 80, 120 Slides. Aber das sind tatsächlich vor allen Dingen Abbildungen, mit denen ich arbeite. Das innere Team, Teammitglieder, wenig Text. Nichtsdestotrotz würde ich gerne mich noch mehr damit auseinandersetzen. Und ich glaube, ich könnte mir hier und da noch was von deinen vielen Techniken abschneiden. Das Buch steht natürlich in meinem Schrank. Oder einige Bücher. Aber ja, ich glaube, das ist ein großes Thema und ich glaube auch, es wird immer wichtiger, gerade, dass wir als Weiterbildungsexpertinnen diesen roten Faden schaffen können und dann gucken können, wo wir nachliefern an Vertiefungsmöglichkeiten.
Lass uns gleich mal ein Experiment machen und hier reduzieren. Angenommen, du könntest nur einen einzigen Tipp weitergeben. Was würdest du unseren Zuhörenden mitgeben? Wie können sie ihre Kommunikationsfähigkeit verbessern?
Geht nicht, ich muss leider zwei loswerden. Der erste ist nämlich der vom Schulz-Von-Thun-Institut, den ich so auch nur unterstreichen kann, der ist tatsächlich, willst du ein guter Kommunikatorin sein, dann schau erst in dich selbst hinein, inneres Team, dann nimm auch den Systemblick ein. Also Kommunikation muss sowohl authentisch als auch situationsgerecht sein. Das sind zwei Suchrichtungen und das muss beide stimmen. Wenn ich es aus meinem Feld ziehe, die kulturübergreifende Kommunikation, dann ist der wichtigste Tipp, sich klarzumachen, dass unsere Art und sich wirklich klarzumachen, dass meine Art und Weise, die Welt zu sehen, mich in der Welt zu bewegen, die Welt zu entdecken, auch zu kommunizieren, eine Art und Weise ist und nicht unbedingt die richtige. Und nicht vorauszusetzen, dass die anderen die unbedingt teilen. Das heißt, wirklich einfach viel mehr erklären, warum ich was mache.
Ausgezeichnet, hochinteressant. Blick in die Zukunft. Weitere Projekte und Ideen mit Bezug auf das innere Team und interkulturelle Kommunikation hast du in nächster Zeit vor?
Ich flirte mit der Idee, nochmal was zu publizieren. Es ist halt so unheimlich viel Arbeit. Ich habe auch gerade so viel zu tun. In welcher Form das passieren wird, kann ich noch nicht sagen. Aber ich denke, dass ich, das Buch ist ja schon sehr praktisch geschrieben, aber ich glaube, es ist noch Potenzial, noch mehr hands-on damit zu arbeiten, noch reduzierter, noch grafischer und mit weniger Informationen, aber dafür praktischer. Also da wird noch irgendwas kommen. Ich weiß allerdings noch nicht, wann und in welcher Form.
Wir werden das Buch sicher unten in den Shownotes verlinken und bei Gelegenheit auch auf den neuen Titel dann hinweisen. Anna, lass mich an dieser Stelle einen Moment zusammenfassen, was ich mir für heute notieren könnte. Erstens, das Modell des inneren Teams von Schulz von Thun bietet wertvolle Einsichten in die Komplexität menschlicher Kommunikation. Gleichzeitig unterstützt es insbesondere diese herausfordernde Fähigkeit zur Selbstreflexion. Zweitens habe ich mir notiert, das Modell inneres Team erkennt an, dass jeder Mensch über eine Vielzahl innerer Anteile verfügt, die wie Mitglieder eines Teams agieren. Diese inneren Anteile repräsentieren unterschiedliche Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse, die in Kommunikationssituationen zum Ausdruck kommen wollen. Ich denke, die Stärke von Modell inneres Team liegt in der Fähigkeit, die Innenseite der Kommunikation zu beleuchten. Das Modell macht deutlich, dass effektive Kommunikation nicht nur die Interaktion zwischen einzelnen Menschen umfasst, sondern auch eine harmonische Abstimmung dieser inneren Anteile des Einzelnen voraussetzt. Und es ermutigt uns auch, in uns hineinzuhören und die verschiedenen Stimmen zu identifizieren. Drittens, ich habe jetzt besser verstanden, wie dieses innere Modell funktioniert, nämlich die Selbstreflexion wird mit dem Modell unterstützt. Das heißt, wir machen eine bewusste Auseinandersetzung mit inneren Konflikten und die innere Vielschichtigkeit, die wir Menschen sehr oft mitbringen. Und wenn wir das erkennen, wenn wir das akzeptieren, diese verschiedenen inneren Stimmen, dann können wir Menschen lernen, eine gute Entscheidung zu treffen, indem wir Verantwortung, indem wir Leitung für dieses innere Team übernehmen, statt von ihm beherrscht zu werden. Im Idealfall haben wir dann eine ausgewogene Selbstwahrnehmung und können authentischer, klarer, situationsangepasster kommunizieren. Anna, habe ich was vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir?
Das hast du wunderbar zusammengefasst. Das innere Team ist ein sehr, sehr vielschichtiges Modell, zu dem es noch viel mehr zu sagen gäbe. Da möchte ich nochmal ganz herzlich auf Miteinander reden 3, das innere Team von Professor Schulz von Thun hinweisen. Das liest sich, ich habe es gelesen, ich habe es sehr gerne gelesen, es liest sich als Nachtlektüre. Von dem, was wir besprochen haben, hast du es wunderbar zusammengefasst.
Anna, vielen Dank für dieses feine Gespräch. Wo findet man Informationen zu deinen Angeboten? Wie kann man sich mit dir vernetzen?
Also ich bin tatsächlich auf LinkedIn sehr aktiv, wie du ja auch weißt, und ansonsten auf meiner Homepage annafuchs.info.
Alles Gute dir und deiner Familie hier in Barcelona und bei deinen nächsten Projekten.
Vielen Dank, ich freue mich auf das Bier im Nachgang.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.